Deutschlandfunk Kultur Interview.
Zu Gast heute ist die Historikerin Hedwig Richter, Professorin an der Universität der Bundeswehr in München und Autorin einer frisch erschienenen Demokratiegeschichte vom 18. Jahrhundert bis in die Gegenwart. Und eines ist Ihnen schon gelungen, Frau Richter, Irritation bei mir, wenn ich nämlich den Titel lese, Demokratie, eine deutsche Affäre. Und da frage ich mich, warum denn bitte nur eine Affäre? Ich dachte, das sei mittlerweile eine gefestigte Ehe.
Ja, also Affäre hat ja viele Bedeutungen. Eins ist eben dieses Krisenhafte, aber auch dieses Leidenschaftliche, auch es kann erkalten. Also das steckt da alles mit drin. Und eine Affäre kann sich auch festigen, und das würde ich auch sagen, dass sich das in Deutschland auf jeden Fall gefestigt hat. Wichtig finde ich aber eben auch dieser Hinweis, eine deutsche Affäre, Demokratiegeschichte, die Geschichte des Westens, wenn man so nennen will, war immer auch eine deutsche Geschichte.
Mhm. Aber weil Sie gerade sagen, die Geschichte des Westens, da denke ich jetzt auch andere, die sich genau zu dieser Frage Gedanken gemacht haben. Also wann, wie natürlich ist sozusagen auch die Demokratisierung oder wie viel Sonderweg ist das? Würden Sie sagen, das ist eigentlich eine relativ normale Geschichte, auch die Demokratisierung in Deutschland?
Also natürlich hat die deutsche Geschichte den Holocaust, die Verbrechen des Nationalsozialismus, diesen Zivilisationsbruch. Und als Historikerin geht es mir immer auch um diese Frage. Also das war wahrscheinlich eine der Hauptmotivationen, dass ich angefangen habe, Geschichte zu studieren. Wie konnte das passieren? Und das steht ganz stark im Zentrum. Aber ich denke, dass manche dadurch den Fehler gemacht haben, daraus abzuleiten, dass schon die ganze Geschichte eine Geschichte auf diesen Nationalsozialismus hin ist. Die ganze Vorgeschichte, eine Sondergeschichte, eine abartige Geschichte, eben eine Geschichte nicht des Westens. Und das würde ich bestreiten. Ich war ganz erstaunt, als ich das studiert habe, das 19. Jahrhundert. Und das haben ja vor mir auch schon einige Historiker darauf hingewiesen, dass die deutsche Geschichte doch relativ parallel abläuft mit anderen Demokratiegeschichten oder mit anderen Staatsentwicklungsgeschichten des nordatlantischen Raumes.
Hm. Jetzt habe ich natürlich das Bedürfnis als Journalist zu sagen, also Sie haben diese Entwicklungsgeschichte beobachtet und kann ich denn jetzt sagen, mit Blick auf Deutschland, in gewisser Weise formal abgeschlossen, die Demokratisierung?
Ich würde sagen, Demokratie ist eine Utopie und ein Projekt, an dem wir immer zu arbeiten haben. Wir hatten das jetzt ja gerade mit dieser Demonstration. Wie sieht das aus? Wie geht das weiter? Wie werden die Rechte abgewogen? Oder auch im Herzen der Demokratie ist ja die Menschenwürde und damit auch die Gleichheit der Menschen. Und Gleichheit haben wir bestimmt noch nicht erreicht, also auch nicht die ideelle Gleichheit. Das ist etwas, woran wir, denke ich, immer arbeiten müssen. Das macht Demokratie aber auch so interessant. Demokratie lebt von Kritik und von der Krise. Sie ist nicht etwas, was fertig ist.
Hm. Sie schreiben, und diesen Ansatz fand ich ganz interessant, dass Demokratisierung sich vielleicht eher abmessen lässt als jetzt an so formalen Fragen, wer hat wann welches Wahlrecht, auch an so im Prinzip dem sozialen Raum drumherum, also steigender Wohlstand oder wenn man noch weiter zurückgeht, Ende der Leibeigenschaft, aber dann sowas in unserer Zeit eher steigende Wohlstand, die Humanisierung der Arbeit, auch die Gleichberechtigung, die dann immer mehr eine Rolle spielt zwischen Mann und Frau. Jetzt denke ich mal ketzerisch, all das haben die Menschen in China zum Beispiel in den letzten 40 Jahren auch erlebt und erleben trotzdem keine Demokratie.
Ja, es gibt keinen Mechanismus, das finde ich auch total wichtig. Was ich beschreibe, ist eben die Geschichte mehr oder weniger des nordatlantischen Raums mit dem Schwerpunkt auf Deutschland. Mit Max Weber finde ich die Frage interessant, warum sind diese Prozesse im Westen, warum haben die hier stattgefunden? Und ich will daraus gar nicht die große globale These ableiten. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass in China irgendwann wenn das Bürgertum oder ein Mittelstand gefestigt ist, wenn das nicht mehr so aufregend und neu ist, dass sie einen gewissen Wohlstand haben, wenn das selbstverständlicher ist, dass sie dann auch mehr Rechte einfordern. Aber da gibt es keinen Mechanismus.
Hm. Aber apropos Mechanismen und ein bisschen näher geografisch, wir erleben ja gerade in Belarus und Weißrussland große Proteste nach dieser Präsidentschaftswahl mit dem umstrittenen Ergebnis für Lukaschenka. Würden Sie denn sagen, auch aus Ihrer Forschungsarbeit, die jetzt eben in diesem Buch mündet, dass es da so etwas wie Beobachtungen, Leitfäden, Empfehlungen gibt, wie sowas gelingen kann?
Ja, also eine meiner interessantesten Erkenntnisse war, dass gewalttätige Revolutionen wahrscheinlich eine die haben eine wichtige Rolle gespielt, keine Frage, Französische Revolution beispielsweise, aber wahrscheinlich eine viel geringere Rolle, als wir oft denken, beziehungsweise wir unterschätzen völlig friedfertige Proteste und wir unterschätzen auch Reformen. Und es gibt eine total interessante Transformationsforschung für das 20. Jahrhundert, vor allem in der Politikwissenschaft, und die können sehr gut zeigen, quantitativ, dass die Transformationsprozesse oder Revolutionen, wenn man so will, die friedlich abgelaufen sind, dass die viel, viel eher eine Chance haben, eine Entwicklung zur Demokratie zu machen und auch zu einer festen Demokratie, als gewalttätige Proteste. Und das Interessante daran ist auch für mich als Feministin, dass bei friedfertigen Protesten der Anteil derer, die teilnehmen, viel, viel größer ist. Es sind viel mehr sehr junge Leute dabei, es sind eben auch viel mehr Frauen dabei. Und je breiter diese Schicht ist, die mitmacht, je breiter ist auch die Zivilgesellschaft. Und die ist natürlich nachher ein ganz wichtiger Faktor für Demokratisierung. Mhm. Während wenn ich eine kleine Clique habe von gewalttätigen, meistens eben Männern, die dann den Umsturz machen, worauf sollen die nachher aufbauen? Und das geht eben sehr, sehr oft schief und endet oft in einer Diktatur.
Mhm. Wobei natürlich das, was Sie gerade beschrieben haben, irgendwann auch an den Punkt kommen kann, dass es dann auf Machtgefüge stößt. Also die vielen wunderbaren friedlichen Bilder aus Belarus letztendlich an Realitäten, wie sie in Moskau beispielsweise festgeschrieben werden, scheitern könnten.
Selbstverständlich. Also auch hier gibt es keinen Mechanismus, aber die Wahrscheinlichkeit ist viel höher, dass diese friedfertigen Proteste, wir haben das ja auch in der DDR, da spielen auch viele, viele Faktoren natürlich mit rein, aber die Friedfertigkeit der Proteste spricht sehr vieles dafür, dass die entscheidend ist, damit das zum Erfolg führen kann.